Ein bisschen Polizei, ein bisschen S-Bahn, Verfassungsschutz und Berufsförderung. Kurz vor Jahresschluss wird auf den landespolitischen Bühnen nochmal eine bunte Mischung geboten. Damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel. Die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Jahren war günstig. Das hat auch Rot-Rot-Grün in Berlin das Regieren erleichtert, denn Konflikte zwischen den drei mehr oder weniger linken Parteien konnte man oft mit Geld lösen. Anders beim Thema innere Sicherheit. Der Anschlag vom Breitscheidplatz vor 3 Jahren prägte die innenpolitische Debatte. Die SPD und ihr Innensenator Andreas Geisel drängten auf mehr Sicherheit, auch auf mehr Überwachung. Und Linke und Grüne hielten dagegen die Bürgerrechte hoch. Und fast schien die verabredete Reform des Berliner Polizeigesetzes ASOG schon gescheitert. Jetzt aber haben sich die Innenexperten zumindest auf Eckpunkte geeinigt. Christoph Reinhardt stellt sie vor.
In Zukunft sollen auch Berlins Polizisten und Feuerwehrleute Bodycams tragen. Kleine Schulterkameras, die sie beim Einsatz aktivieren können, um Beweise zu sichern, falls sie selbst angegriffen werden oder sich gegen falsche Vorwürfe verteidigen müssen. Obwohl andere Bundesländer diese Technik schon seit Jahren einsetzen, ist die Koalition vorsichtig und sieht zunächst einen auf 3 Jahre befristeten Modellversuch vor. Ebenfalls befristet ist das vielleicht größte Zugeständnis der Linken und Grünen an die SPD. Die Telefone von Gefährdern können in Zukunft abgehört werden, obwohl sie noch gar keine Straftat begangen oder vorbereitet haben. Der grüne Innenexperte Lux verteidigt den Kompromiss.
Uns haben die Polizeibehörden häufiger darauf hingewiesen, dass sie Gefährder, die weit im Vorfeld von Straftaten tätig werden, nicht abhören können. Und hier haben wir uns darauf eingelassen, dass wir auch sagen, okay, dann schließen wir diese Lücke und werden das aber an strenge Voraussetzungen knüpfen.
Weil bei der Suche nach der richtigen Nummer die Polizei aus technischen Gründen auch viele Anschlüsse von Unbeteiligten auswerten muss, soll dieses Mittel nur auf Anweisung der Polizeipräsidentin und unter Richtervorbehalt möglich sein. Kompromisse musste auch die SPD machen. Die Präventivhaft für Gefährder ist in Zukunft maximal 2 statt der bisher 4 erlaubten Tage möglich. Und die von Innensenator Geisel immer wieder geforderte Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen wurde aus dem Verhandlungspaket ausgeklammert. Bis auf Weiteres gibt es also keine Ausweitung. Möglicherweise wird aber das von der CDU getragene Volksbegehren das Thema im nächsten Jahr wieder auf die Tagesordnung setzen. Derzeit prüft das Verfassungsgericht die Zulässigkeit. CDU-Fraktionschef Dregger hält nur die Einführung der Bodycams für einen gewissen Fortschritt und hält ansonsten gar nichts vom Maßnahmenpaket der Koalition.
Es fehlt jegliche Regelung zur Videoaufklärung an den Kriminalitätsschwerpunkten unserer Stadt. Es fehlt eine Regelung zum finalen Rettungsschuss. Es fehlt die elektronische Fußfessel, die wir brauchen, um terroristische Gefährder zu überwachen.
Ob die umstrittenen Eckpunkte tatsächlich gesetzt werden, sei noch nicht ausgemacht, heißt es vorsichtig aus Koalitionskreisen. Möglichst bis Januar wollen die Fachpolitiker den heiklen Wortlaut der Gesetzesänderung aushandeln. Dann soll das Parlament ausführlich beraten. Vor Mai werde das Gesetz wohl kaum beschlossen werden.
Aber die Eckpunkte stehen. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin ist sich einig über die Reform des Polizeigesetzes. Der Bericht von Christoph Reinhardt. Noch 3 Tage bis Weihnachten. Der perfekte Zeitpunkt, um nochmal unliebsame Mitarbeiter in die Dauerweihnachtsferien zu befördern. Oder man könnte auch sagen, rauszuwerfen. Das dachte sich offenbar auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen am Donnerstagabend. Kurz nach 5:30 schickte er eine Presseinfo rum, in der stand, er habe den bisherigen Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst entbunden. Amelie Ernst berichtet aus Potsdam.
Noch immer wird vor allem spekuliert über die Hintergründe des Rauswurfs. Von mangelnder Loyalität ist die Rede, vom Handeln auf eigene Faust und von wenig Rückhalt im eigenen Haus. All das überrascht auch deshalb, weil Frank Nürnberger vor knapp 2 Jahren mit vielen Vorschusslorbeeren in die neue Aufgabe als Verfassungsschutzchef gestartet war. Brandenburgs damaliger SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte den Juristen und Leiter der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt bewusst nach Potsdam geholt.
Er ist ein Mann, der auch in schwierigsten Situationen kühlen Kopf behält. Er trifft Entscheidungen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Er ist in der Lage, auch größere Teams vernünftig anzuleiten. Und er hat durch seine Vorverwendungen ja auch schon Kontakt zu vielen Problemen gehabt, die ihn auch jetzt weiter beschäftigen werden. Ich bin überzeugt davon, er wird die gute Vorarbeit seines Vorgängers in hervorragender Weise fortsetzen.
Doch schon bald soll es zu ersten Unstimmigkeiten mit Schröter gekommen sein. Doch Nürnberger blieb im Amt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Rechtsextremisten im Land und erreichte in diesem Jahr mit 1675 ihren höchsten Wert seit 1993. Auch die steigende Zahl der Linksextremisten und immer mehr gewaltbereite Islamisten machten dem neuen Verfassungsschutzchef Sorgen. Nürnberger forderte, ebenso wie sein Vorgänger, mehr Personal für den Verfassungsschutz.
Ich sehe oder hoffe einfach mal auch, dass auch alle Politiker im Lande sehen, dass sich die Bedrohungslage geändert hat. Wir haben mehr Militante, wir haben mehr Extremisten insgesamt in verschiedenen Bereichen, ob das Salafisten sind, Links- oder eben Rechtsextremisten, Reichsbürger ist ein Thema. Ich denke mal, das wird gesehen werden und auch seinen Niederschlag finden.
37 neue Stellen bekam der Brandenburger Verfassungsschutz letztendlich. Doch die Besetzung dieser Stellen kam nur schleppend voran. Noch immer sind Stellen offen. Auch das könnte zur Trennung von Nürnberger beigetragen haben. Der neue CDU-Innenminister Michael Stübgen spricht von verloren gegangenem Vertrauen. Doch eine genaue Begründung für seine Entscheidung ist der Minister bisher schuldig geblieben.
Amelie Ernst berichtete. Und wir kehren zurück nach Berlin. Aber nur fast. Mit einem Bein bleiben wir sozusagen in Brandenburg. Es geht um den Nahverkehr. Rund 8 Milliarden Euro will der Berliner Senat langfristig in die S-Bahn investieren. Bei solchen Summen kein Wunder, dass hart um die Bedingungen für die anstehende Ausschreibung gerungen wird. Vor gerade mal einem Monat hat sich die rot-rot-grüne Koalition zusammengerauft, um noch in diesem Jahr loszulegen. Aber das wird nun nichts mehr, denn die neue Brandenburger Landesregierung hat um Bedenkzeit gebeten. Nina Amin berichtet.
Wir wollen keine Privatisierung.
Verkehrte Welt vor dem Amtssitz der grünen Umwelt- und Verkehrssenatorin. Ein buntes Bündnis aus Studenten, Umweltschützern und Gewerkschaftern protestiert gegen Rot-Rot-Grün. Anlass? Die getrennte Ausschreibung der Stadtbahn und der Nord-Süd-Verbindung. Für das Protestbündnis ist das Privatisierung und Zerschlagung der S-Bahn. Gewerkschafter und S-Bahner Robert Seifert hält nichts von solchen Experimenten.
Es gibt keinen Plan B. Es kann keinen Plan B geben, weil man kann nicht einfach irgendwo anders Fahrzeuge besorgen oder Personal besorgen. Es ist so speziell, dass eine Zerschlagung gar keinen Sinn macht. Und die Beschäftigten sollen am Ende nicht unter die Räder kommen.
Die Protestierenden hoffen, dass die seit über einem Jahr angekündigte Ausschreibung doch noch scheitert. In diesem Jahr wird es jedenfalls nichts mehr, bestätigt der Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung Jan Thomsen. Nach dem Regierungswechsel in Brandenburg sei man zwar im Gespräch mit den Kollegen, aber der neue Minister brauche noch Zeit.
Das Thema ist auf dem Tisch und wird jetzt schnellstmöglich geklärt. Noch sind wir nicht in einem Zeitverzug, der uns irgendwie in Probleme bringt. Wir haben noch ein bisschen Zeit drin, allerdings nicht viel. Und wir wollen jetzt auch schnellstmöglich zu einer Lösung kommen, auch mit Brandenburg.
Das Problem? Auch innerhalb der Berliner Koalition war der Kompromiss um die Ausschreibung hoch umstritten. Sollte Brandenburg nun noch Extrawünsche anmelden, würden vielleicht auch die Koalitionspartner das Paket wieder aufschnüren. Die Linke wünscht sich zum Beispiel mehr Arbeitnehmerschutz, sagt ihr Verkehrsexperte Christian Ronneburg.
Wir sind mit der Ausschreibung nicht komplett zufrieden. Wir haben dazu auch auf den Parteitagen kritisch diskutiert. Wir sind dazu bereit, auch mit Brandenburg über Veränderungen an der Ausschreibung zu sprechen. Also insofern sehe ich da durchaus auch Spielraum, auf Brandenburg auch zuzugehen.
Für das Nachbarland dürfte es vor allem um die Arbeitsplätze in den großen S-Bahn-Werkstätten auf Brandenburger Boden gehen. Der Minister könnte Sicherheiten verlangen für den Fall, dass die Bahn nach einer Ausschreibungsniederlage ihre Werkstätten dicht machen müsste. Sven Heinemann von der SPD hätte keine Probleme, sich auf mehrere Standorte festzulegen, schon wegen der Größe des Berliner S-Bahn-Netzes.
Deswegen ist es schlau, möglichst an verschiedenen Stellen Werkstätten zu haben. Und deswegen bin ich sowieso kein Freund davon, sich nur auf ein oder zwei Standorte bei so einem komplexen Netz zu konzentrieren.
Solange der Beratungsbedarf in Brandenburg in ein paar Wochen zu klären sei, wäre das kein ernstes Problem für das bis 2026 angelegte Projekt, sagt Heinemann. Viele Monate dürften es aber nicht werden. Spätestens zur Spargelsaison müsse die Ausschreibung veröffentlicht sein.
Nina Amin. Nur wenige werden wohl bis vor kurzem etwas von einem Verein namens UNITER gehört haben. Doch das dürfte sich mittlerweile geändert haben. Denn erst gab es den Fall eines CDU-Kreispolitikers in Sachsen-Anhalt, der UNITER-Mitglied und damit offenbar auch Sympathisant der rechten Szene war. Mittlerweile wissen wir von mehreren CDU-Politikern, von denen einige kurzfristig aus dem Verein ausgetreten sind. Und wir wissen von einem UNITER-Mitglied als Ausbilder an der Polizeihochschule in Oranienburg. Nun läuft die Debatte. Darf das sein? Noch einmal Amelie Ernst aus Potsdam.
Ein Polizeiausbilder, der gleichzeitig führendes Mitglied eines mutmaßlich rechtsgerichteten Vereins ist, für Rainer Grieger, den Präsidenten der Polizeifachhochschule in Oranienburg, ist das nicht per se ein Problem.
Ich kenne seine Arbeit. Er war für die brandenburgische Polizei im Auslandseinsatz in Georgien. Da habe ich ihn besucht. Also ich habe mich persönlich von der Integrität überzeugt. Und ich weiß auch, dass er jetzt vorhat, auch diesen Verein zu verlassen und auch die Mitgliedschaft zu kündigen, weil er einfach auch selber ein Interesse hat, dass der Ruf unserer Einrichtung und der Polizeiausbildung nicht weiter beschädigt wird.
Den Verein selbst, der vor allem aus ehemaligen Polizisten und Soldaten besteht, scheint der Dozent dennoch in keinem neuen Licht zu sehen. Und auch Fachhochschulpräsident Grieger sieht bisher keinen Grund, disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen seinen langjährigen Mitarbeiter einzuleiten.
Gemeinsam sind wir die Satzung des Vereins durchgegangen und er hat mir versichert, dass er voll hinter diesem Satzungszweck steht und dass er ein großes Interesse hat, in seinem Bereich auch keine Menschen zu haben, die Straftäter sind, Straftäter waren oder dem extremistischen Spektrum zugeordnet sind. Und er hat mir auch glaubhaft versichert, dass er auch solche Leute schon abgelehnt hat, die der Reichsbürgerbewegung zugeordnet wurden oder die der identitären Bewegung zugeordnet werden.
Von Reichsbürgern und Identitären grenzt sich der Dozent also offiziell ab. Dennoch bestehen Kontakte zwischen UNITA und der rechtsextremen Szene. Deshalb hätten die Behörden UNITA auch im Blick, sagt Martin Burmeister, der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums.
Unser Verfassungsschutz schaut natürlich immer genau hin. Es ist momentan so, dass dieser Verein ja vom Bundesverfassungsschutz und auch von der Generalbundesanwaltschaft geprüft wird. Aber da gibt es kein abschließendes Ergebnis. Dem können wir dementsprechend auch nicht vorgreifen.
Bleibt die Frage, ob das Problem Rechtsextremismus in der Polizei bisher unterschätzt wurde, wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Jörg Göring, stellvertretender Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, hält das allerdings für übertrieben.
Wir gehen erstmal davon aus, dass alle Kolleginnen und Kollegen in der Brandenburger Polizei natürlich sich auf dem Boden des Rechtsstaats bewegen. Das ist ganz klar. Wir haben einen Eid geschworen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir können nicht ausschließen, dass es auch intern Strömungen gibt. Wir sind aber dagegen als GdP ganz klar, dass ein Generalverdacht gegenüber alle Kollegen hier aufgebaut wird.
Dem geplanten Programm des Innenministers zur Abwehr rechtsextremer Tendenzen im öffentlichen Dienst werde man sich aber nicht verschließen, so Göring, denn vor allem Vorbeugung sei wichtig.
Amelie Ernst aus Potsdam. Frauen in technischen Berufen sind noch immer die Ausnahme. Und Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer. 13% beträgt diese Gehaltsdifferenz in Berlin. Einiges hängt dabei auch an der Berufswahl. Frauen sind überrepräsentiert in tendenziell weniger gut bezahlten sozialen Berufen und weniger stark vertreten in meist besser vergüteten technischen Berufen. Der Berliner Senat will daran etwas ändern. Wie? Das berichtet Jan Menzel.
Mehr Frauen in einst klassischen Männerdomänen, das ist etwa bei der Polizei inzwischen Alltag. Sogar die Müllabfuhr der BSR ist weiblicher geworden, doch allen Appellen und allen Initiativen zum Trotz, von annähernd gleich vielen Männern und Frauen in eher techniklastigen Berufen, ist auch die Metropole Berlin noch weit entfernt. Gleichstellungssenatorin Dilek Kaleitschi, SPD, will nun einen neuen Anlauf nehmen, um das zu ändern.
Die Überlegung ist tatsächlich, dass wir nicht irgendwo anfangen, sondern bei den landeseigenen Unternehmen.
Bei BVG, BSR, Wasserbetrieben und Co. gibt es schon die sogenannte Reservierungsquote. Sie reserviert die Hälfte der Ausbildungsplätze im Technikbereich für Frauen. Diese Quote auf dem Papier besteht allerdings nicht den Praxistest, denn an weiblichen Bewerbern herrscht vielfach Mangel.
Wir haben zurzeit bei den landeseigenen Unternehmen einen Anteil von weiblichen Auszubildenden in technischen Berufen von 16%.
Was bundesweit ein Spitzenplatz ist, aber eben nicht genug, findet Kaleitschi. Sie will mit den Landesunternehmen eine Offensive starten. Ein Baustein ist und bleibt dabei der Girls' Day. Verstärkt werden soll eine zweite Schiene. Über Schulpraktika möchte die Gleichstellungssenatorin Mädchen und junge Frauen stärker für Naturwissenschaften begeistern. Und sie will sehr viel gezielter potenzielle Bewerberinnen ansprechen.
Wir werden in die Richtung gehen, dass wir gerade auch dort Werbung machen, wo junge Menschen unterwegs sind. Das sind die sozialen Medien, also nicht nur eine Homepage, sondern also soziale Medien, Instagram, eben stärker auch junge Mädchen anzusprechen.
Dass dieses Werben, dass Kampagnen und der politische Wille etwas bewirken können, zeigen Kaleitschi zufolge Zahlen aus anderen Bereichen. 31% aller Professoren in Berlin sind Frauen. Der Anteil von Frauen in den Geschäftsführungen der Landesbetriebe liegt bei 42%. In den Aufsichtsräten der Landesbeteiligungen sieht es noch besser aus. Dort sind 55% der Aufsichtsräte weiblich.
Der Bericht von Jan Menzel. Und damit beschließen wir nicht nur unseren landespolitischen Wochenrückblick für heute, sondern auch für dieses Jahr. Am Silvestertag erwarten Sie noch unsere landespolitischen Jahresrückblicke für Berlin und Brandenburg. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die Feiertage, sagt Thorsten Gabriel.